Der Gedanke, ich kann mit mich selbst nicht mehr leben, produzierte einen zweiten Gedanken, der plötzlich sagte, das ist ein seltsamer Satz, ich kann mit mir selbst nicht leben. Wer bin ich und wer oder was ist das Selbst, mit dem ich nicht mehr leben kann? Das war der Anfang des Erwachens. Ich sah, da ist ein Ich und da ist ein Selbst, mit dem da war zwei.
Heute bei Happy, Holy and Confident, the one and only Eckhart Tolle, der Autor von The Power of Now.
Schon als Kind hatte ich ein gewisses Gedankenmuster, das hatte sich entwickelt. Immer geschehen dir schlechte Dinge. Ich betrachte mich also als Opfer der Welt, als Opfer meiner Umwelt. Und das war mein Selbstgefühl, meine Identität kam aus diesem Gedankenbild. Plötzlich war ich nicht mehr dieses unglückliche Selbst, sondern ich war das Bewusstsein. Und dadurch löste sich dieses Ich, gedanklich geschöpfte Ich, auf. Ich erkannte mich als das Bewusstsein, nicht mehr all das, mit welchem sich das Bewusstsein identifiziert hatte. Plötzlich war Frieden.
Wie schafft man es, wirklich in dieses Erwachen zu kommen, wie es dir gelungen ist? Wie schafft man es wirklich daraus? Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und jetzt, Freunde der Sonne, gibt es den Trommelwirbel der Trommelwirbel. Heute zu Gast im Podcast ist the one and only Eckhart Tolle. Und es ist einfach so schön. Ich freue mich so sehr, dass dieses Gespräch mit ihm stattgefunden hat. Wir hatten vor, ich glaube, 5 oder 6 Jahren gab es schon mal die Möglichkeiten. Dann hat es irgendwie doch nicht stattgefunden. Und jetzt, 5 Jahre später, ist er endlich hier im Podcast zu Gast, der Autor von The Power of Now. Die meisten von euch haben dieses Buch gelesen. Wenn nicht, bitte lies es unbedingt. Es hat mein Leben komplett verändert oder die Art und Weise, wie ich auf das Leben gucke. Und das Interview ist auf Deutsch. Ja, das heißt, für alle, die vielleicht bis jetzt gerne mit Eckhart Tolle arbeiten wollten und aber vielleicht mit dem Englisch nicht mitgekommen sind, das Interview ist auf Deutsch und es ist ein so tolles Gespräch geworden. Wir reden über Bewusstsein, wir reden über seine eigene Erwachungsgeschichte, wie er sozusagen aufgewacht ist aus seinem eigenen Leben, wie er das Leben sieht, wie wir uns erinnern können, wie wir aussteigen können aus unserem Autopiloten, wie wir im Hier und Jetzt ankommen können. Und es ist ein Interview, was am liebsten jeder Mensch auf der Welt gehört haben sollte. Deswegen so gerne teil die Folge natürlich auch mit allen Menschen, die du kennst. Es ist auch ein sehr witziges Interview. Wir haben viel gelacht und es war einfach ein wundervolles Gespräch. Deswegen, ich wünsche dir wahnsinnig viel Freude beim Zuhören. Lade dich so richtig schön auf mit Eckhart Tolle Energie und der Power des Jetzt, der Kraft des Jetzt. Und ich würde mich unendlich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du diese Folge weiterleitest und wünsche dir jetzt wahnsinnig viel Spaß mit Eckhart Tolle im Interview in Happy, Holy and Confident. Eckhart Tolle, ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und es gibt natürlich 1 Million Fragen, die ich an dich habe. Und ich würde gerne mit dir eine kleine Zeitreise machen. Ungefähr so 1-2 Tage vor dem Moment, wo du für dich deinen eigenen, ich nenne es mal, Erwachungsmoment gehabt hast. Also soweit ich weiß, warst du 29 Jahre alt. Und ich würde gerne mit dir in die Zeit reisen, so 1-2 Tage bevor du diesen Moment gehabt hast. Und dass du mich einmal mitnimmst in deinen Kopf in dieser Zeit. Wer war Eckhart Tolle 1-3 Tage vor diesem Moment? Wie hast du gedacht? Wie hast du mit dir selber gesprochen? Wie hast du dich gefühlt? Welches Wort würdest du wählen, um deine innere Welt zu beschreiben? Und vielleicht können wir damit einfach mal anfangen, dass du uns da reinholst. Wer warst du damals?
Ja, dass ich das wird beschreiben, wenn ich darüber spreche, wird es beschreiben, was man nennen könnte, den unerwachten Zustand des Menschen, der sehr stark in mir ausgeprägt war. Das heißt, ich war in einem Zustand, den man sehr negativ nennen könnte. Mein innerer Dialog, die Stimme, wie ich das manchmal nenne, die Stimme im Kopf, das heißt der Fluss der Gedanken, mit dem ich mich vollkommen identifizierte, war hauptsächlich negativ und produzierte sehr viel Angst, sehr viel, ich muss mich entschuldigen, ich bin die deutsche Sprache habe ich lange nicht mehr benutzt. Ich habe übrigens Deutschland vor über 60 Jahren verlassen. Deshalb wird es etwas dauern, bis die richtigen Worte sich einstellen. Wenn die überhaupt
Zeit.
Sprechen wir also zunächst über das, der Fluss der Gedanken produzierte sehr viel, ein großes Angstgefühl, über Angst über mich, mein Leben, was wird mit mir geschehen, werde ich das erreichen, was ich erreichen will im Leben, ein Zustand des Nicht-Genug-Seins. Ich wusste nicht genau, was mir fehlte in dem Moment, aber ich war sehr unglücklich mit mir selbst. Ich hatte ein negatives Selbstgefühl. Ich fühlte mich, unbewusste Komplexe der Minderwertigkeit, die dann der Verstand versuchte zu kompensieren durch das Gegenteil, um den Anschein zu erwecken bei anderen Leuten, dass ich superior,
besser bin, als du innerlich gedacht hast.
Ja. Später wurde mir bewusst, warum das so war, denn das Ego, mit dem ich mich identifizierte, schwankt immer zwischen einem Gefühl weniger wert sein und, Inferiority.
Ja, also sonst eher weniger wert zu sein. Ja.
Inferiority ist immer im Hintergrund, manchmal auch im Vordergrund. Mhm. Und dann der Wille, Superiority zu haben, das Gegenteil davon, das Ego schwankt immer dazwischen. Und ich war alle in menschlichen Beziehungen, versuchte immer das Ego irgendwie die Oberhand zu gewinnen, um zu kompensieren gegen das unbewusste Gefühl der Unterlegenheit. Und das ist ganz typisch beim Ego. Das war bei mir sehr stark ausgeprägt. Der Fluss der Gedanken war also zum großen Teil negativ. Selbstkritik, Unzufriedenheit wo ich lebte, Unzufriedenheit mit meinem Zustand. Ich hatte keine gute Verbindung mit dem anderen Geschlecht.
Mit Frauen.
Auch da war immer etwas, ein Komplex, könnte man sagen, viele Komplexe. Also ein unglücklicher Mensch in vielen Beziehungen auf der gedanklichen Ebene, und das spiegelte sich wieder im Körper als die Emotionen. Die Emotion sehr oft spiegelt wieder, was der Fluss der Gedanken dir erzählt. Und der Fluss der Gedanken war sehr negativ, produzierte sehr viel Angst und andere Gefühle der
Scham wahrscheinlich.
Scham und auch die Vergangenheit. Meine Kindheit war nicht sehr glücklich und da waren auch negative Gefühle damit verbunden. Auch sehr stark das Gefühl, die Welt hat mich auf unfaire Weise behandelt. Mhm. Ich war eine Art Opfer von der Welt. Als Kind hatte ich dieses, war schon stark ausgeprägt, als ich Kind war. Da meine Familie, ich war ein einziges Kind. Die Beziehung zwischen meinen Eltern war sehr voll von Konflikten. Und ich war aus dem Grunde sehr unglücklich als Kind. Und schon da begann das Gefühl und die Stimme im Kopf, die mir erzählte, es war ungerecht, dass die Welt mich so behandelte. Und schon da, schon als Kind, hatte ich ein gewisses Gedankenmuster, das hatte sich entwickelt. Und das sagte, im wörtlichen Sinne hatte ich den Gedanken sehr oft, der sagte mir, immer geschehen dir schlechte Dinge. Und so, immer wenn irgendetwas geschah, kam natürlich immer, mit mir geschehen immer die schlechten Dinge. Ich betrachtete mich also als Opfer der Welt, als Opfer meiner Umwelt. Und das war mein Selbstgefühl, meine Identität kam aus diesem Gedankenbild, welches durch die Emotionen noch verstärkt wurde. Die Emotionen der Angst, manchmal der Wut, da war dann eine, die Gedanken produzierten die Emotionen und die Emotionen gaben den Gedanken noch mehr Kraft. Also man sagt in Englisch, ein vicious circle entwickelte
ein
sich.
Ein Teufelskreis. Ja.
Ja, richtig. Und das war mein Zustand, nicht nur in den Tagen vorher, in den Wochen, Monaten und sogar Jahren vorher. Und das hatte sich aber zugespitzt, kurz nachdem der Zeitpunkt kam, an dem ich dann erwachte aus diesem Zustand. Man könnte sagen, erwachen fast wie aus einem Traum, ein Albtraum in gewisser Weise, könnte man sagen. Das Unglücklichsein war sehr stark und das war das Fundament meiner Identität. Ich war also ein hauptsächlich unglücklicher Mensch. Manchmal gab es gewisse Momente, in denen ich frei war für ein paar Minuten, aber sehr selten, sehr selten. Meine Identität bezog ich also aus diesem Fluss der Gedanken und den Emotionen. Das war ich. Das war meine Identität. Als das Erwachen kam in der Nacht, diese Identifizierung mit meinen Gedanken plötzlich zu Ende, wie ich beschrieb im Vorwort zum Kraft des Jetzt. Der Gedanke kam in mir auf in dieser Nacht, ich kann mit mir selbst nicht mehr leben. Ich kann es nicht mehr aushalten. Es ist so furchtbar, ich kann es nicht. Und das ist oft der Gedanke, der bei Menschen auftritt, die dann Selbstmord begehen. In der Tat hatte ich mehrere Male in Betracht gezogen, wie ich Selbstmord begehen wollte. Ich hatte schon viele Möglichkeiten mir ausgemalt. Als also der Gedanke kam, ich kann mit mir nicht erleben, das hätte einerseits führen können zum Selbstmord oder dem Versuch des Selbstmordes. Aber in meinem Falle geschah etwas anderes. Der Gedanke, ich kann mit mir selbst nicht mehr leben, produzierte einen zweiten Gedanken, der plötzlich sagte, das ist ein seltsamer Satz, ich kann mit mir selbst nicht leben. Wer bin ich und wer oder was ist das Selbst, mit dem ich nicht mehr leben kann? Plötzlich, das war der Anfang des Erwachens. Ich sah, da ist ein Ich und da ist ein Selbst, mit dem da war zwei. Ich kann mit mir nicht mehr leben. Wer bin ich und wer ist das andere Ich, mit dem ich nicht leben kann? Plötzlich wurde mir etwas bewusst, es trennte sich dann plötzlich, ohne den Prozess in diesem Moment zu verstehen, es geschah einfach, es trennte sich mein Bewusstsein von dem Ich, dem gedanklich produzierten Ego, dem Ich. Plötzlich löste sich mein Bewusstsein von den Strukturen, mit denen es sich bisher identifiziert hatte, diesen gedanklichen und emotionellen Strukturen, welche meine Identität waren. Plötzlich löste sich das und da plötzlich war ich nicht mehr dieses unglückliche Selbst, sondern ich war das Bewusstsein, das plötzlich sah, hier ist ein unglückliches Gedankengebäude. Und dadurch plötzlich löste sich dieses Ich gedanklich geschöpfte Ich auf. Jedenfalls plötzlich war ein Erwachen, ich erkannte mich als das Bewusstsein, nicht mehr all das, mit welchem sich das Bewusstsein identifiziert hatte. Und das ist das, das war das geistige Erwachen, ich, ohne den Prozess vollkommen zu verstehen. Es geschah einfach. Und am nächsten Morgen wachte ich auf in einem Zustand des tiefen Friedens. Aber auch da konnte ich nicht verstehen, warum. Es hat Jahre gedauert, bis ich überhaupt verstand, warum dies geschah und wie diesem, es hat Jahre gedauert, bevor ich überhaupt diesen Prozess erklären konnte. Ich wusste nur, plötzlich war Frieden. Und ich war, nichts hatte sich geändert in meinem, in meiner Umwelt. Alles war gleich. Aber dieser unglückliche Mensch war plötzlich nicht mehr da. Und erst später, auch da wusste ich nicht, ich fühlte es als inneren Frieden. Und alles war friedlich. Alles, was ich ansah, selbst ich zu der Zeit wohnte ich in London, selbst der Verkehr in der Stadt, als ich im Bus saß, alles war wunderbar friedlich und schön. Es dauerte 2-3 Jahre, sprach ich zufällig mit einem Zen-Mönchen, denn ich war dann auf der Suche, ich wollte verstehen, was mir geschehen war. Ich sprach also 2 Jahre später mit einem Zen-Mönchen, sagte, Zen, sagte er, ist einfach ganz einfach, man denkt nicht mehr viel, das Denken hört auf, aber man bleibt bewusst. Und plötzlich erkannte ich, natürlich, seit dieser Nacht war mein Denkprozess stark reduziert. Es gab also viele Momente im täglichen Leben, in denen ich nicht mehr dachte oder interpretierte, was ich wahrnahm, sondern indem ich nur das Bewusstsein war, welches die Dinge wahrnahm, ohne sie zu kritisieren, ohne den Zwang, sie ständig interpretieren zu müssen, also die Sinneswahrnehmungen. Da war also eine Stille, könnte man sagen, die in mir war. Und diese Stille entstand dadurch, dass mein Gedankenfluss sehr stark reduziert war. Natürlich konnte ich noch denken, es kamen noch Gedanken, aber viel, viel weniger als vorher. Und vor allem keine Gedanken mehr, die mich unglücklich machten. Denn ich merkte, später erkannte ich dann, dass wenn ein Mensch unglücklich ist, in den meisten Fällen, wie es auch bei mir der Fall war, es ist, wenn man wirklich der Sache auf den Grund geht, erkennt man, dass das Unglücklichsein nicht produziert wird durch die Lebensumstände, obwohl die Lebensumstände vielleicht nicht sehr angenehm sind oder wie es auch sein mag, aber dass der Zustand des Unglücklichseins im Grunde nicht produziert wird durch die Lebensumstände des Menschen, sondern durch die Weise, auf welche dieser Mensch seine Lebensumstände interpretiert. Also, das Unglücklichsein wird produziert durch die Gedanken, die Geschichte, die ich mir erzähle, über was ich nenne mein Leben oder meine Lebensumstände. Es ist nicht die Umstände selbst, welche das Unglücklichsein produzieren, sondern die Geschichte, die ich mir im Kopf darüber erzähle. Und diese Geschichte erkenne ich nicht als Geschichte, sondern diese Geschichte ist das falsche Selbst, das Ego. Mhm. Also ich, die Geschichte nenne ich mein Leben, ich, mein Leben. Und mein Leben ist furchtbar, es ist so schrecklich. Es ist meine die Sache, die mir passiert sind in der Vergangenheit, ist so furchtbar. Und die Zukunft ist auch, wird wahrscheinlich noch schlimmer sein. Alle hätte Gedanken und ständig das ständige sich beklagen in Worten oder in Gedanken über wo man ist, was man tut, über andere Menschen, über sich selbst. All das produziert den Zustand des Unglücklichseins, aber nicht die Umstände selbst. Und ein Teil dieses Erwachens in meinem Falle war, dass dieses ständige Interpretieren müssen der Sinneswahrnehmung der Umwelt fiel weg. Man könnte es nennen, eine friedvolle Akzeptanz des jetzigen Momentes. Ich war also, wie ich es jetzt manchmal nenne, der jetzige Moment, denn natürlich, es gibt gar nichts anderes als den jetzt. Alles ist der jetzige Moment. Mein ganzes Leben besteht nur aus diesem jetzigen Moment. Alles andere sind Gedankengebäude. Und nach diesem Erwachen war es mir möglich, hauptsächlich im jetzigen Moment zu leben, ohne in einer Akzeptanz des jetzigen Momentes, nicht mehr in einer Beurteilung des jetzigen Momentes, in den meisten Fällen als negativ, sondern ein Einssein mit dem, was in diesem, was dieser jetzige Moment hervorbrachte, was es auch sein mag. Da war ein, wie ich es später nannte, der jetzige Moment wurde mein Freund. Vorher war der jetzige Moment mein Feind. Ich hasste ihn. Und das bedeutet, ich hatte eine, wenn ich den jetzigen Moment behandle, als ob er mein Feind sei, dann im Grunde behandle ich das Leben als Feind. Unbewusst. Die Menschen tun das unbewusst. Sie wissen nicht, dass sie das Leben selbst zu einem Feind machen. Und ein schrecklicher Zustand. Und wenn man das Leben zu einem Feind macht, dann in gewisser Weise spiegelt das Leben zurück deinen Bewusstseinszustand. Das heißt, noch viel, viele unangenehme Dinge geschehen dir, sowohl in persönlichen Beziehungen als auch anderen. Wenn du den jetzigen Moment, also das Leben, zu einem Feind machst, dann gibt das Leben dir eine Reflexion dieses Zustandes. Das heißt, viele unangenehme Dinge geschehen, die dann bestätigen, dass deine Interpretation, dass das Leben dein Feind war, richtig war. Denn deine Umstände dann bestätigen dann dein Geisteszustand. Und dies sind alles Erkenntnisse, die dann, dessen ich mir klar wurde, nicht über eine Zeitperiode von mehreren Jahren, nachdem dies geschehen war. Aber das war das Fundament. Ich lernte daraus, was mir geschehen war. Und daraus entwickelt sich dann eine, man könnte sagen, eine geistige Lehre. L-E-H-R-E. Eine geistige Lehre, die den Menschen zeigte, dass es in der Tat möglich ist, das Ego in sich zu erkennen, denn alles das, dieser Zustand, der unglückliche Zustand ist das Ego, das Ego in sich zu erkennen und dann es zu überwinden, und so dass man erkennt, dass ich nicht dieses kleine Ego bin, dieser Sonder, da ist eine Tiefe in mir. Wenn der Gedankenfluss abreißt, dann ist da plötzlich eine Stille. Und diese Stille, in dieser Stille ist man viel tiefer als in den Gedanklichen. Man kann auch andere Worte gebrauchen, um es zu beschreiben, aber sagen wir mal, die Stille. Die Stille ist nicht die Stille der Unbewusstheit, es ist nicht die Stille, die da ist, bevor man einschläft, in den letzten Minuten, wenn man schon sehr müde ist, und dann kommt auch eine gewisse Stille, aber das ist nicht die Stille, von der ich spreche. Die Stille, die kommt kurz bevor dem Einschlafen, bedeutet, man fällt unterhalb der Gedanken. Und dass es ist eine gewisse Befreiung von dem unglücklichen Gedankenfluss für das Ego. Ja, eine gewisse Befreiung, die kann auch entstehen, wenn man gewisse Drogen nimmt. Denn alle Menschen unbewusst sehnen sich nach der Befreiung von sich selbst. Das wissen sie nicht bewusst. Die sehnen sich nach dieser Befreiung. Und viele suchen die Befreiung in Drogen. Und selbst relativ harmlose Drogen, man raucht etwas, das ist jetzt hier, in Kanada ist es jetzt legal, es gibt viele Geschäfte, in denen man diese, vielleicht in Deutschland auch, ich weiß es nicht.
Mittlerweile, ja.
Ja, und du rauchst etwas, ich hatte es mal ausprobiert vor Jahren, als wir in Amsterdam waren, denn Amsterdam war der Ort, an dem man das tat. Gab mir jemand, ich wollte mal ausprobieren. Die Leute fragten mich, wie ist es mit Drogen? Ist das sowas Ähnliches wie das geistige Erwachen? Ich wollte es mal ausprobieren. Und ich habe dann erkannt, ja, es produziert es macht dich etwas schläfrig und man es reduziert den Fluss der Gedanken. Aber es ist nicht ein sich erheben über die Gedanken. Ja. Man fällt
eher taub. Man wird eher taub, finde ich.
Ja. Ja.
Es ist eine Betäubung. Ja.
Ja. Ja. Ja. Es kann eine zeitweise, für eine kleine Zeitspanne fühlt man sich etwas besser, ja. Aber dann fällt man wie immer wieder zurück in den alten Zustand.
Ja.
Also diese innere Stille ist nicht die Stille, die man erkennt, die man fühlt, wenn man unterhalb der Gedanken fällt. Denn diese Stille haben auch alle Naturwesen haben das. Der Hund, die Katze denken nicht. Die haben sie sind bewusst, ja, aber sie haben nicht ein Gedankengebäude. Deshalb leben sie hauptsächlich im Jetzt.
Und deswegen sind Hunde auch immer so glücklich.
Ja, das kann man von Tieren lernen. Denn die haben kein Ego. Und diese Stille, von der ich jetzt spreche, ist also nicht die Stille unterhalb der Gedanken, sondern die Stille, in welcher ein Zustand der Aufmerksamkeit ist. Nicht das Gegenteil von müde sein, ein Zustand des Erwachtseins, der Aufmerksamkeit. Ah. Stille. Und das ist, plötzlich bemerkt man, meine wahre Identität ist nicht das Gedankengebäude und die Emotionen. Meine wahre Identität liegt viel tiefer. Und wenn man in die Stille geht, spürt man sein wahres Selbst. Und dieses ist eine wunderbare Befreiung von dem Ego selbst, dem Ego. Und dieses, ich nenne es manchmal das tiefe Ich, the deep I, das tiefe Ich, im Gegensatz zu dem oberflächlichen Ich. Das oberflächliche Ich ist das der Gedankenfluss und die Emotionen, mit welchen man sich identifizierte. Das, was man nennt, mein Leben. Das ist aber nicht dein Leben, es sind Lebenszustände, ja. Aber mein Leben ist etwas, was viel tiefer ist. Mein Leben ist das Sein selbst. Das Sein selbst. Und diese Stille, die man fühlt, könnte man auch nennen, die Seinsfühlung. Man ist sich bewusst des eigenen Seins. Ich bin. Ohne etwas hinzufügen zu müssen. Nicht ich bin dies, das oder das. Nein. Tiefer. Ich bin. Wie im Alten Testament wird Gott gefragt, wer bist du? Wie ist dein Name? Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Gott sagt, die bessere Übersetzung wäre, die Antwort Gottes ist, ich bin. Der Prophet fragt, wie heißt du? Ich bin, sagt Gott. Und dann sagt Gott dem Propheten, wenn du runterkommst aus deinem Berg, Gott sprach zu dem Propheten auf dem Berg, wenn du runterkommst, der Prophet sagt, was soll ich meinen Leuten sagen, wer du bist? Und Gott sagt, sag ihnen, du hast mit Ich Bin gesprochen. Und die Seinsfühlung, Ich Bin, ist natürlich das Gleiche wie das Sein. Ich Bin ist die erste Person Singular von dem Verbum Sein. Man könnte das vergessen, aber Ich Bin, die Seinsfühlung. Aber das, was ich bin in der Tiefe meines Seins, geht weit darüber hinaus, was ich hier als diese beschränkte Erscheinung bin, als körperliches Wesen, auch als gedankliches Wesen. Es ist dann etwas viel tiefer, das mich verbindet mit der Essenz alles Seins. Das ist nicht mein Sein. Das ist die Erkenntnis des Seins, der Essenz des Universums in sich. Man könnte sagen, die Erkenntnis Gottes in sich selbst. Und das ist die große Befreiung von dem Selbst, was Buddha nennt, das Selbst, welches der Buddha sagt, es ist eine Illusion und es produziert das Leid, Dukkha, sagt Buddha. Das Selbst, die Lehre des Buddha, das Selbst ist, muss man erkennen als eine Illusion. Und nur wenn man es erkennt als Illusion, dann hat das Leid ein Ende. Denn das Leid wird unbewusst produziert durch das falsche Selbst, das Ego. Das ist die Lehre des Buddha. Und Jesus lehrte Ähnliches. Man könnte sagen, gleich manchmal in anderen Worten ausgedrückt. Er sagte zum Beispiel, ich habe lange nicht mehr in Deutsch die Bibel gelesen.
Kannst du ruhig auf Englisch sagen, ich kann es ja auch übersetzen. Sonst. Aber ich hätte sonst auch ganz kurz, darf ich eine ganz kurze Zwischenfrage stellen?
Gerne, ja.
Also erstmal vielen, vielen Dank. Die Frage, die ich habe, ist ja, das Ego ist ja wie ein, ich sag mal, wie so ein Gestaltenwandler, kann man sich das Ego ja so ein bisschen vorstellen. Und das Ego ist ja unfassbar intelligent und smart und tricky, um ja alles daran zu setzen, um eben genau nicht, oder das ist halt die Frage, ist das eigentlich das, was das Ego will? Können wir gerne drüber sprechen. Aber eigentlich ja, um genau nicht in die Seinsfühlung zu kommen. Denn in dem Moment, wo wir ja in die Seinsfühlung kommen, ist es ja am Ende, ich sag mal ja, der Selbstmord des Egos. Und deswegen habe ich vorhin gedacht, eigentlich ganz interessant, dass es hat ja in dem Sinne einen Selbstmord gegeben in der Nacht, nur ist halt einfach das Ego gestorben.
Ja, richtig.
Und die Frage, die ich habe, ist, ich höre, was du sagst und ich höre, wie alle zuhören, was du sagst. Und theoretisch könnten jetzt alle die Millionen Menschen, die zuhören, den gleichen Erwachungsmoment haben durch unser Gespräch, weil sie hören, ich bin eigentlich das Bewusstsein, das das selbst beobachten kann. Ich bin also nicht mein Ego, ich bin nicht diese Identifikation, ich bin nicht die Interpretation dessen, was ich denke, was die Welt ist. Wie schafft man es, wirklich in dieses Erwachen zu kommen, wie es dir gelungen ist? Weil ich habe den Eindruck, dass das Ego einfach gefühlt 1 Milliarde Strategien hat und so schnell so rein sich sneakt in den Moment, dass man manchmal gar nicht merkt, dass man da wieder reingeplumpst ist ins Ego. Und wie so eine Art, ich würde fast sagen, die Menschen haben wie so eine Art Suchtpotenzial, immer wieder in den Schmerzkörper zurückzugehen. Also es ist ja total paradox und absurd. Und da würde mich so gerne, also da würde mich deine Meinung so interessieren oder dein, wie schafft man es wirklich daraus? Ja.
Ja, sehr gut. Für die meisten, bei mir kam es plötzlich. Für die meisten Menschen ist die Loslösung vom Ego ein allmählicher Prozess, der, man kann nicht sagen, wie lange es dauert, Jahre in vielen, meisten Fällen, ein langsamer Prozess des Sich-Bewusst-Werdens. Und immer wieder fällt man zurück. Ich habe es beobachtet in den meisten Menschen. Selbst die Menschen, die schon begonnen haben, geistig zu erwachen, immer wieder fallen sie zurück in das Ego. Und dann erwachen sie wieder aus dem Oh. Und dann kommt wieder irgendeine Konfliktsituation oder in persönlichen Beziehungen oder irgendein Trigger und wieder plötzlich vollkommen identifiziert mit Gedanken und Emotionen. Und dann, ich habe auch beobachtet, dass die Menschen, sagen wir, das Wichtigste ist, dass das erste Erwachen ist, in sich zu erkennen, dass da eine andere, tiefere Dimension ist als der Fluss der Gedanken und der Emotionen. Und das ist der Moment des ersten Erwachens. Vielleicht dauert es nur eine Minute, ein paar Sekunden, ist vielleicht in diesem Moment, wenn jemand, der uns zuschaut, ich würde zum Beispiel sagen, ist es möglich für dich, ich spreche zu dem Zuschauer, ist es möglich für dich in diesem Moment, diesen Moment so zuzulassen, dass es nicht nötig ist, ihn zu interpretieren und dadurch plötzlich in sich die Stille zu fühlen, in diesem Moment. Im Inneren des Seins. Manchmal beginnt es mit dem Fühlen des inneren Körpers, die Energie im Körper. Und dann geht es doch tiefer, diese Stille zu fühlen, in diesem Moment. Und dann, diese Stille ist das Bewusstsein selbst. Und dann sieht man, immer erscheinen neue Gedanken in mir, aber ich bin nicht meine Gedanken. Ich kann meine Gedanken beobachten, erkennen. Das ist der Anfang des Erwachens. Man hat also diese Dimension schon, ja, das ist es. Und dann der nächste Schritt ist, man wird sich bewusst der Qualität der Gedanken. Was für Gedanken denke ich häufig jeden Tag? Gibt es Gedanken, die sich immer wiederholen in mir? In den meisten Fällen ist es so, dass immer wieder gleiche Gedanken und negative Gedanken hauptsächlich. Und dann plötzlich erkennt man in sich dies, oh, diese Erkenntnis ist jenseits der Gedanken. Die kommt vom Bewusstsein selbst, das nicht konditionierte Bewusstsein. Und dann beginnt man in sich zu erkennen, die Reaktionen in gewissen Situationen, persönliche Beziehungen oder da, wo man arbeitet, was es auch sein mag, in gewissen Situationen reagiert das Ego durch Angst oder Wut oder wie es auch reagiert. Und dann habe ich beobachtet, in vielen Menschen kommt dann, sobald die Reaktion vorbei ist, ist das Bewusstsein wieder da und sagt, oh, da bin ich wieder zurückgefallen ins Ego. Das ist aber gut, das zu erkennen. So in vielen Fällen, wenn man beginnt zu erwachen, allmählich, wird man sich bewusst des nicht erwachten Zustandes. In vielen Fällen, nachdem gerade eine Situation zu Ende gegangen ist, wo das Ego wieder stark hervorkam, sage ich, oh, da war wieder das Ego in mir, das war es wieder. Oder plötzlich erwacht man, nachdem man eine Stunde lang im Bett, schlaflos im Bett, mitten in der Nacht, über alle möglichen Probleme, nach Situationen, die geschehen könnten in der Zukunft. Und man war in einem Zustand der Angst und der Nervosität. Und plötzlich kommt da wieder das Erwachen. Was sind das für Gedanken, die durch meinen Kopf gehen? Was findet? Und dann erkennt man wieder ein Fluss negativer Gedanken. Und dann kann man plötzlich die Entscheidung treffen, atmen, übrigens, das sich Bewusstsein des Atems ist eine wunderbare Öffnung ins Seinsgefühl. Sich bewusst sein, dass man atmet. Dann kann man ist nicht mehr so viel Bewusstsein vorhanden für den Fluss der Gedanken. Atembewusstsein ist vielleicht die beste Meditation. Geht auch tausende von Jahren zurück schon. Der Buddha lehrte Atembewusstsein. Anapanasati Yoga, Atem, der Bewusstsein des Atems. Da gibt's also dann für die meisten Menschen ein Schwanken zwischen dem Ego-Zustand und dem erwachten Zustand. Aber allmählich reduziert sich, so habe ich es beobachtet, allmählich reduziert sich die Identifikation mit den Gedanken und der Zustand, dieser Fehlzustand oder wie man es nennen mag, geschieht dann weniger häufig und der Zustand des Erwachtseins, man kann länger verweilen in dem Zustand der Präsenz, die Gegenwärtigkeitsbewusstsein und weniger Zeit verbringen in dem Ego-Zustand, das Vergangenheit und Zukunft beherrscht wird. Es ist ein allmähliches Erwachen. Es ist für die meisten Menschen ist es der Fall, dass man immer wieder zurückfällt, aber langsam wächst das Gegenwartsbewusstsein. Und in manchen Fällen, besonders wenn man konfrontiert ist mit einer sehr schwierigen Lebenssituation, im Existenzialismus, Philosophie nennt man es Grenzsituation, wenn der Mensch konfrontiert wird mit einer schwierigen Lebenssituation, sei es etwas zu tun mit der Gesundheit, plötzlich eine Bedrohung durch eine schwere Krankheit oder sei es der Verlust von Beziehungen, ein plötzlicher Zusammenbruch der Ehe, ein Verlust der Arbeit oder du verlierst dein Haus oder wo du wohnst, plötzlich hast du nichts mehr, alles löst sich auf, oder jemand, der sehr nahe dir steht, stirbt plötzlich. Gewisse sehr schwierige Situationen, die normalerweise einen Menschen sehr unglücklich macht, wenn der Erwachungsprozess Erwachungsprozess begonnen hat und schon in gewisser Weise fortgeschritten ist, und wenn genug Gegenwartsbewusstsein schon sich entwickelt hat, dann ist es sehr oft möglich, dass die schwierige Lebenssituation dir einen Durchbruch verschafft in ein noch tieferes Erwachen. Das habe ich sehr oft beobachtet, wenn Leute mir sagten, ich hätte nie dein Buch verstanden oder wäre nie zu deinem Retreat gekommen, wenn nicht dieses oder das mir passiert wäre, wenn ich nicht die Krebsdiagnose bekommen hätte vor 3 Jahren und konfrontiert, oder wenn wenn ich meine Arbeit nicht verloren hätte oder was es auch sei, wenn dies nicht geschehen wäre, hätte ich nie verstanden, worüber du sprichst, haben mir viele Leute gesagt. Und das bedeutet, wenn also eine Grenzsituation, wenn man es so nennen will, auf dich zukommt und schon ein gewisses Maß von Gegenwartsbewusstsein in dir ist, dann besteht die Möglichkeit, dadurch zu einem Durchbruch zu kommen, zu einer Verankerung in dem tiefen Ich. Die Akzeptanz der sogenannten Negativität der Situation, eine tiefe Akzeptanz von dem, was ist. Denn man erkennt, jede Nicht-Akzeptanz würde sofort zu einem sehr, sehr tiefen Unglücklichsein führen. Auch ich habe in mir beobachtet, da ich von Krebsdiagnose sprach, vor 2 Jahren, 2,5 Jahren, hatte ich eine Krebsdiagnose. Ich war überrascht, denn ich hatte immer gedacht, Krebs geschieht durch negative Zustände. Das ist natürlich auch der Fall. Aber es gibt so viele toxische Dinge. Man kann nicht mehr wissen, woher Krebs kommen mag in ihrem Leben. Ich bekam also die Diagnose und da war für einige Minuten wie ist das möglich, dass ich die Krebs habe? Und dann plötzlich sofort, ich muss vorher sagen, in meinem täglichen Leben, im Hintergrund ist immer ein Gegenwartsbewusstsein. Im Hintergrund, was ich auch tun mag, im Hintergrund ist immer ein gewisser Frieden. Ist immer da. Und dieser Frieden, immer im Hintergrund ist, plötzlich, einige Minuten, nachdem ich die Diagnose erhielt, kam plötzlich dieser Frieden sehr stark in den Vordergrund. Da war so eine Intensivierung dieses Gegenwartsbewusstseins, das plötzlich war ich überhaupt nicht mehr da da war nur noch das Bewusstsein selbst. Dann habe ich mehrere Wochen in diesem Zustand verbracht. Und dann wurde ich operiert. Es wurde der Krebsteil entfernt. Und danach wurde wieder eine Untersuchung. Ich war dann vollkommen frei. Bin jetzt noch vollkommen frei von Krebs. Und ich glaube, das hat viel zu tun mit dem Zustand, der auch das Heilen bewirken kann. Nicht notwendigerweise immer das physische Heilen, aber sehr oft, das kann auch der Fall sein. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass Krebs nicht sich ausgebreitet hat. Mhm. Aber das gebe ich als Beispiel, wie eine Vertiefung kommt, sobald eine kritische Situation auf dich zukommt. Dann, und in manchen Fällen, wenn wird das Ego zerstört in einem Menschen, wenn alles das, welches das Ego mit welchem das Ego sich identifizierte, wird weggenommen. Und dann, was habe ich dann noch? Nehmen wir an, jemand identifiziert sich stark mit der Position, die der Mensch hat in der Gesellschaft, sagen wir es eine hohe Position oder dem Besitztum oder was es auch sein mag. Und plötzlich verschwindet das vielleicht. Heutzutage ist es sehr leicht, wenn man, sagen wir, hast eine angesehene Position und dann schreibst du irgendetwas im Internet auf irgendeiner Plattform. X heißt es jetzt. Und plötzlich hast du einen Fehler gemacht. Plötzlich wirst du gecancelt. verlierst deinen Job und deine Reputation und alles durch einen dummen Satz, den du irgendwo geschrieben hast. plötzlich bist du warst der große Hund und plötzlich bist du der schrecklichste Mensch. Und wenn das Ego sich damit identifiziert hat, plötzlich hast du alles verloren. Und das kann das Ego zerstören, als die große Depression kam in den 30er Jahren, fing an in den USA. Angeblich sagt man, mehrere Börsenmakler und andere Reiche sind aus den Wolkenkratzern gesprungen, da sie alles verloren hatten. Mehrere haben Selbstmord begangen, indem sie in Manhattan aus ihren Wolkenkratzer sprangen, um Selbstmord zu begehen. Denn sie hatten alle ihr Geld verloren und ohne ihr Geld waren sie nichts mehr. Das Ego hatte sich damit identifiziert. Und das war der gleiche Moment, den ich beschrieb am Anfang, als wir sprachen, in der Nacht, wo ich sagte, ich kann mit mir selbst nicht mehr leben. Man kann den Weg gehen zu dem Selbstmord oder man kann den gegensätzlichen Weg gehen. Ist ein positiver Selbstmord. Das Erwachen, das geistige Erwachen. Und ich habe auch einige Menschen kennengelernt, die mir erzählt haben, sie haben alle ihr Geld verloren und dadurch sind sie erwacht. Es ist also möglich. Sie haben ihre Reputation, ihre Position in der Gesellschaft verloren. Niemand wollte mehr etwas mit ihnen zu tun haben, denn sie waren nicht mehr reich. Das ist der Scheideweg. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, du wirst dann noch unglücklicher als vorher. Vielleicht begehst du Selbstmord oder verbringst den Rest deiner Jahre in einem Zustand bitter und resentful, bitter und
vorwurfsvoll
sich beklagen über die Welt, was die Welt mir angetan hat. Oder wenn du an Gott glaubst, was Gott mir angetan hat. Man sieht sich als Opfer. Und diese Opferidentität kann auch sehr, sehr stark sein. Das Ego, wenn von dem Ego etwas entfernt wird, wenn Ego etwas verliert, dann kann es einerseits zu einem Erwachen führen, kann aber auch andererseits zu das Ego ist sehr clever, das kann andererseits sofort in eine andere Identität verfallen, indem es sich betrachtet als Opfer. Also vorher war ich war ich sehr reich oder was es auch sein mag. Und dann wird es mir weggenommen und plötzlich bin ich Opfer von irgendjemand. Und die Opferidentität, Victim Identity, ist auch das Ego. Es gibt viele Menschen, bei denen ihr Ego hauptsächlich aus Opferidentität entsteht, sich als Opfer zu betrachten. Es gibt auch ganze Gruppen, die sich als Opfer betrachten. Natürlich, schlimme Dinge sind anderen Menschen zugefügt worden, zu jeder Zeit in der Geschichte. Schlimme Dinge sind von Menschen, anderen Menschen zugefügt worden oder anderen Menschengruppen zugefügt worden. Das ist zweifellos der Fall. Und das zu erkennen, ist gut und richtig. Der Fehler ist, daraus eine Identität zu beziehen. Das hält dich gefangen im Ego. Wenn du eine Identität daraus beziehst, dass entweder du als Individuum oder du als deine Gruppe, was es auch sein mag, Rasse oder politische Gruppe oder was es auch sein mag, die Gefahr besteht darin, seine Identität auch daraus zu beziehen, dass man dich betrachtet als Opfer. Denn das ist eine ungeheure Beschränkung deiner Möglichkeiten. Das ist du bist dann in einem Gefängnis, einem Ego-Gefängnis, wenn man sich als Opfer betrachtet. Es ist sehr gut, das in sich zu erkennen, falls das der Fall sein sollte. Übrigens, das Ego in sich zu erkennen, bedeutet nicht, dass du ein sehr starkes Ego hast, sondern das ist nur ein Teil des Erwachens. Wenn man irgendein Gedankenmuster in sich erkennt, ein Ego-Gedankenmuster, das ist schon ein Teil des Erwachens. Und man kann dann nicht sagen, oh, ich bin ein schrecklicher Mensch, mein Ego hat schrecklich. Nein, in dem Moment, in dem du dein Ego in dir erkennst, das ist so ein Teil des Erwachens. Es ist also wunderbar, je mehr du erkennst von deinem Ego, desto besser ist es. Und das Ego selbst, man muss auch unterscheiden zwischen, was ich nenne, die Identität der Form, die du bist. Die Form ist die physische Form und die gedankliche Form. Jeder hat eine gewisse Konditionierung von den Gedanken und körperlich auch. Ich nenne das die Form, die Identität der Form. Und die vollkommene Identifizierung damit ist das Ego. Wenn man sich nicht mehr identifiziert, da ist immer noch eine Form. Ich habe eine gewisse Form, da ist eine gewisse Persönlichkeit da, die gewisse Dinge, die sich in gewisser Weise ausdrückt. Ich war zum Beispiel immer introvertiert, und das bin ich auch jetzt noch. Obwohl ich oft zu tausenden von Menschen spreche, im Grunde bin ich introvertiert und relativ zurückgezogen. Und das war immer so. Das ist Teil meiner Formidentität. Und der Körper natürlich auch hat eine gewisse Form. Ich war körperlich nie stark und wurde auch nicht stärker durch das Erwachen. und in gewisser Weise sich auch, wie man sich ausdrückt und sogar gewisse Dinge, die man gern hat oder nicht gern hat, ist auch Teil der Formidentität. Das notwendigerweise wird sich nicht verändern, auch nach dem Erwachen. Aber das Wichtige ist, dass die Identifikation damit sich löst und du dich erkennst als das tiefe Ich. Dass du beziehst aus dem tiefen Ich sein Selbstgefühl. Das ist die Seinsfühlung in sich selbst. Das wird dann die Grundlage deiner Identität. die Befreiung von dem Ego. Aber dass die Formidentität bleibt noch bestehen für eine gewisse Zeit, während du noch hier in diesem Körper lebst. Die Formidentität ist noch da. Aber es ist nicht mehr, ich nenne es nicht mehr das Ego. Es sind nur noch gewisse Dinge, die man tut. Es gab sogar einen geistigen Lehrer in Indien. Nisargadatta heißt er. War ein wunderbarer Lehrer. Ist schon lange tot. Der war, bevor er erwachte, Kettenraucher. Und er verkaufte Zigaretten, das war sein Job, irgendwo auf der Straße. Und ist dann erwacht und nach dem Erwachen war er immer noch Kettenraucher. und es war ihm vollkommen gleichgültig. Und das ein Buch, das er nicht geschrieben, aber gesprochen hat, heißt I Am That, kann ich höchstens empfehlen. Also gewisse Dinge bleiben bestehen, aber sie sind nicht mehr Teil des Egos. Mhm. In den meisten Fällen, die Aspekte dieser Identifizierung mit der Form, die sehr destruktiv sind, in den meisten Fällen fallen weg. Mhm. In diesem Beispiel vielleicht, in den meisten Fällen die wirklich destruktiven und verrückten Aspekte des Ego fallen weg. Das bedeutet also beim Ja, gewisse Formen der Konditionierung bleiben noch bestehen, aber im Grunde verläuft das Leben viel harmonischer, wenn das Ego nicht mehr in Kontrolle ist. Das alles verläuft die menschlichen Beziehungen, Ereignisse, viel mehr positive Dinge geschehen. Es bedeutet nicht, dass Herausforderungen nicht mehr kommen. Die kommen noch, aber viel mehr positive Dinge geschehen. Man erfährt die Welt als etwas, was dich supports you. Man erfährt die Welt als hilfreich fast, nicht mehr als
Feind. Unterstützend. Ja.
Unterstützend, denn man betrachtet den jetzigen Moment nicht mehr als Feind, sondern als Freund. Dann verändert sich alles. Dieses einfache Ding, den jetzigen Moment freundlich zu sein mit dem jetzigen Moment, dieses einzige Ding verändert die ganze Weise, auf welche man seine Realität wahrnimmt. Deine ganze Realität verändert sich durch das einfache Ding, diesem Moment freundlich zu begegnen. In einem inneren Zustand der Akzeptanz. Das, was ist, ist. Was in diesem Moment ist. Ich heiße willkommen den jetzigen Moment, was es auch sein mag. Und das ist das Erwachen. Aber das bedeutet natürlich, dass die ganze Konditionierung, das was daran ist, die immer den jetzigen Moment verringert, hat keinen Wert für die meisten Menschen. Der jetzige Moment hat weniger Wert als irgendein nächster Moment, den sie erreichen wollen. Und das ist ein schreckliche Fehleinstellung, oder wie man es nennen könnte. Der jetzige Moment ist immer weniger wert als ein gedanklich projizierter zukünftiger Moment. Sowohl in kleinem Ausmaße, das heißt, ich will da sein, aber im Moment bin ich hier, warum bin ich noch nicht da? Oder man verrichtet eine Arbeit, aber man ist nicht vollkommen gegenwärtig in seiner Arbeit, denn man will schon am Ende der Arbeit sein.
Dann kann man ja nur leer ausgehen.
Ja, ja. Alles. Ja. Der jetzige Moment ist das die Kraft des jetzigen Momentes, wenn man Zugang hat dazu, verändert sich dein Leben vollkommen. Und das ist Teil des Erwachens. Das ist alles so, ich frage, warum wird dies nicht für oft Schulen gelehrt? Selbst Kinder könnten das verstehen.
Ja.
Das müsste das Hauptfach sein, wie man lebt, bewusst lebt. Nur, vielleicht wird es eines Tages kommen.
Wir arbeiten dran.
Ja, sehr wichtig, ja.
Ja. Ich habe da noch einen Gedanken zu, den ich gerne teilen würde. Zum einen, was ja super interessant ist, ist wirklich dieses Bewusstsein darüber, wie schöpferisch unser Geist ist. Ich sage immer, unser Geist ist ja so kraftvoll, dass er die Kraft hat, entweder unser Leben zum schlimmsten Ort der Welt zu machen oder zum schönsten Ort der Welt. Also eigentlich ist ja unser Geist unser kraftvollstes Instrument, wenn wir ihn denn bewusst nutzen. Ja, also ich glaube, das ist auch dieses, gar keine Angst zu haben sozusagen vor dem Verstand, sondern im Gegenteil, der ist ja eigentlich unser Vehikel, was wir als schöpferische Kraft nutzen können, um den Moment zu füllen mit dem, womit wir ihn eigentlich füllen wollen. Und ich hatte vor ein paar Wochen einen ganz spannenden Moment, wo ich war irgendwie eingeschlafen auf der Couch und bin dann irgendwie wach geworden und habe dann auch über die Kraft der Gegenwart aus irgendeinem Grund angefangen nachzudenken und hatte plötzlich dieses Bild, dass wir alle ja immer wie mit so einer Kamera durchs Leben gehen und die meisten Menschen haben, aber ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal, wenn man ein Foto macht, wenn man vergisst, vorne die Klappe abzunehmen. Und dann sieht man nur schwarz. Und die meisten Menschen gehen mit dieser schwarzen Klappe ja eigentlich durchs Leben und sehen die ganze Zeit schwarz. Und die Kunst ist ja eigentlich, diese Klappe abzunehmen und das Objektiv größer zu stellen, dass sich dieser Raum weitet. Und sich dann zu fragen, was will ich in diesem Moment eigentlich wahrnehmen, fühlen und womit will ich diesen Moment füllen? Und ich glaube, dieses Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiung, wenn man das einmal wirklich verstanden hat, wie kraftvoll der Geist ist und dass wir diese Kameralinse größer stellen können, um diesen Moment mit der Emotion, dem Gedanken, dem Gefühl, dem Gewahrsein zu füllen, in dem Moment ist ja alles gut. Ja. Aber das ist natürlich dieses bewusste Einsteigen in uns selbst, in unser eigenes Leben. Ja,
ja, und Geheimnis ist, Geheimnis in gewisser Weise, für viele Menschen ist das noch ein Geheimnis, um die Geist, das deutsche Wort Geist hat viele Bedeutungen, alles Mögliche, Geisteswissenschaft, und ein Geist kann ein Gespenst sein, und dann ist der menschliche Geist, alles Mögliche. Das Geheimnis ist, um den Geist, mal das Wort zu benutzen, den Verstand, könnte man auch sagen, um den Verstand auf die unendlichen Möglichkeiten des menschlichen Geistes zu erkennen und zu erschöpfen, eines ist notwendig, und das ist zu erkennen, dass einerseits sind da meine Gedanken. Und das ist, Gedanken können einerseits sehr zerstörerisch sein, gegen sich selbst und gegen andere und die vollkommen unglücklich machen, was sehr oft der Fall ist. Gedanken können aber auch schöpferisch sein, Dinge ins Leben rufen, manifestieren. Also Gedanken können ein sehr mächtiges Instrument sein, Dinge zu erschaffen in der Welt durch Manifestation. Alles ist erst ein Gedanke, bevor es eine physische Form annimmt, ist es ein Gedanke. Und die Macht des Gedankens haben wir noch gar nicht voll erkannt. Also Gedanken können wunderbar schöpferisch sein oder zerstörerisch sein. Genauso wie, sagen wir, die Sonne Energie spendet, Lebensenergie. Die Sonne kann dich aber auch zerstören und verbrennen. Das ist so, genau mit dem Verstand. Also, und dann muss man erkennen, dass tiefer als Gedanken ist noch eine andere Dimension im Menschen, die Tiefendimension. Die Tiefendimension sind nicht Gedanken, die nur da, wenn man austritt aus dem Fluss der Gedanken und die Stille in sich erkennt. Immer nur hier und jetzt. Stille. Gedankenfluss reißt ab. Stille. Das ist eine Stille, die auch sehr voll von Energiepotenzial ist. Aber hat sich noch nichts manifestiert. Das ist nur eine ungeheure Energie, die noch nicht manifestiert ist. Das ist die Quelle. Die Stille ist die Quelle des Seins selbst. Die eins ist mit Gott. Die Quelle des Seins selbst. Und wenn der Mensch Zugang hat zu dieser inneren Dimension, dann kann die Intelligenz, die unendliche Intelligenz, die in dieser Dimension ruht, seinen Ursprung hat, diese Intelligenz kann dann fließen in deine Gedanken, sodass deine Gedanken zu einem Instrument werden für diese tiefe Intelligenz des Seins selbst. Und dann kann, wenn du die Verbindung aufrecht erhältst zwischen der tiefen Dimension und den Gedanken, dann sind die Gedanken ein wunderbares Instrument und können die ganze Welt verändern. Nicht nur dein Leben, die ganze Welt verändern. Das Geheimnis ist, aufrecht zu erhalten und zu praktizieren, die Fähigkeit, immer regelmäßig loslassen, die Gedanken, Seinsfühlung. Und dann kann man wieder die Gedanken benutzen. Zunächst ist es vielleicht sind es Momente, in denen die Seinsfühlung da ist. Und dann beginnst du wieder zu denken, aber dann schon, dadurch kommt auch jede Inspiration, die sich dann ausdrückt durch Worte oder durch irgendwas, was man tut. Die Inspiration fließt von dieser tiefen Dimension. Oder an plötzliche Erkenntnis, Intuition, all diese Dinge kommen von der tiefen Dimension, können sich dann durch Gedanken, die Gedanken sind da nicht mehr ein Instrument des Ego, sondern Instrument der Intelligenz des Universums selbst. Wenn man könnte sogar sagen, die Gedanken sind dann Instrument Gottes in dieser Welt. Gott ist die Quelle alles Seins, aber Gott ist erkennbar nicht durch Gedanken, sondern erkennbar in sich selbst als ein direktes Erkenntnis des Einsseins mit dem Sein. Das ist die Seinsfühlung. Und dann das ist die Aufgabe in jedem Menschen, die Meisterschaft des Lebens ist, nicht zu verlieren, die Verbindung mit dem Sein und dann aktiv zu sein in dieser Welt, nicht mehr als Ego, sondern als Instrument Gottes.
Wunderschön. Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. Ja. Amen. Ja. Eckhart Tolle, von Herzen vielen, vielen, vielen Dank fürs Teilen, fürs Aufwachen, fürs Aufwecken. Ja. Und danke für dieses unglaublich schöne, tiefe Gespräch. Und ich glaube, damit ist ganz, ganz vielen Menschen gerade wahnsinnig geholfen. Also danke dafür. Gibt es irgendetwas, was wir gerade für dich tun können? Gibt es etwas, wie die ganze Community, wie man dich in deinem Sein unterstützen kann oder wo man dich am besten erreichen kann? Wo kann man auch anfangen, wenn man gerne mit dir arbeiten will, in Anführungsstrichen, mit deiner Lehre?
Ja, es gibt die Bücher und es gibt, ich gebe ab und zu Vorträge und Retreats, steht auf meiner Website. Ich werde im Herbst in Deutschland sprechen, in Essen und in Basel in der Schweiz, in deutscher Sprache, was sehr selten ist. Und es ist sehr viel, hunderte von Stunden auf YouTube zu sehen. Und auf, das, glaube ich, könnte hilfreich sein. Und ja, das ist, ich sehe, da ist ein Erwachen im Gange, ein kollektives Erwachen in dieser Welt. Und gleichzeitig ist auch eine Situation, eine Krisensituation, die kommen zusammen, wie wir schon erwähnten, ist in schwierigen Situationen, erhöht sich die Möglichkeit des Erwachens, wenn man konfrontiert ist. Und jetzt kollektiv in dieser Welt, vielen Ländern, Deutschland, Amerika, vielen Ländern, wird schwierige Situationen sind schon im Begriff, sich zu zeigen, Krisensituationen, sogar Chaos in gewisser Weise, das Gegenteil von Ordnung. Die Deutschen lieben die Ordnung, aber sie werden.
Aber sie brauchen das Chaos, um aufzuwachen.
Ja, genau. Und dadurch, die beiden sind nicht zu trennen voneinander. Die Krisensituation und das menschliche Erwachen. Und so, wenn die Bücher, meine Bücher oder YouTube-Videos oder was es auch sei, können hilfreich sein.
Ja, definitiv.
Und für gewisse Menschen ist die Öffnung noch nicht da. Das ist klar, es gibt gewisse Menschen, die sehen das, ich verstehe nicht, worüber er spricht. Verstehe überhaupt, die Öffnung ist noch nicht da, die Wahrheit zu erkennen. Die kann man nämlich nur in sich erkennen. Und es ist immer eine Erkenntnis, man lernt eigentlich nichts Neues, wenn jemand die Wahrheit, wie ich sehe, die tiefere Wahrheit ausdrückt, wie wir heute, worüber wir heute gesprochen haben. Ich versuche nie, einen Menschen zu überzeugen von dem, was ich sage, das wäre sinnlos. Aber es gibt etwas im Menschen, was plötzlich erkennt, ja, als ob ich es schon immer gewusst hätte. Er sagt plötzlich etwas, natürlich, ja. Und das ist das tiefe Sein ist schon, sie hat sich schon geöffnet. Und das ist alles. Natürlich sollte man nicht abhängig werden von irgendeinem Lehrer oder einer Lehre. Das wollen wir. Hilfreich kann es sein. Aber man muss gleichzeitig im Leben das praktizieren, die Bewusstwerdung, im gegenwärtigen Moment leben und Meditation und so weiter.
Eckart Tolle, von Herzen Dankeschön. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielleicht sehen wir uns in Essen. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ich verlinke alles in den Shownotes für alle, die dabei sein wollen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, ganz viel Gegenwärtigkeit und alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank. Das wünsche ich dir auch und allen Zuschauern auch. Danke.
Dankeschön. Alles Liebe. Willkommen zurück aus diesem Gespräch. Ich hoffe, du bist gerade ganz bei dir beseelt angekommen. Und wenn du gerne zum Event von Eckart Tolle gehen möchtest, die Links findest du in den Shownotes. Er ist am 25.09. in Essen und am 30.09. in Basel. Und das ist dann eine schöne Möglichkeit, ihn hier live zu sehen. Also gerne einfach mal in den Shownotes gucken, wenn du da dabei sein möchtest. Und ich würde mich unendlich freuen, wenn du dir die eine Sekunde nimmst, den Podcast zu abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast. Denn wenn du den Podcast abonnierst, bekommst du automatisch Bescheid, wenn es eine neue Folge Happy, Holy and Confident gibt. Und bist dann quasi immer auf dem Laufenden. Und natürlich ist es auch so für mich und für mein Team, dass es uns wahnsinnig hilft, wenn ihr den Podcast oder wenn du den Podcast abonnierst, weil dadurch iTunes, Spotify, all die Podcast-Anbieter den Podcast natürlich nochmal anders ausspielen und mehr Menschen damit erreicht werden. Und das wäre einfach gigantisch und wunderschön, wenn du den Podcast abonnierst und bei all deinen Freunden und Familie ans Handy gehst und einfach auf Abonnieren klickst. Ich danke dir dafür. Und Freunde der Sonne, mein neues Buch, du kannst es dir jetzt vorbestellen, erscheint am, jetzt muss ich kurz selber überlegen, 17.07. Nee, ist Quatsch. Warte, lass mich kurz überleben. 17.06. So rum, 17.06. erscheint mein neues Buch Sex mit dem Universum. Es ist eine wunderschöne Geschichte von einem Engel, der an der Uni für Engel studiert und da ganz viel über das Leben lernt. Du kannst es dir jetzt vorbestellen und du kannst dir bei mir auf der Webseite auch das erste Kapitel schon mal anhören, wo ich dir daraus vorlese, wenn du da reinsteigen möchtest. Den Link dazu findest du hier auch in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du da bist. Danke, dass du so bist, wie du bist. Danke, dass du diesen Podcast hörst und wir Zeit miteinander verbringen können. Und ich wünsche dir jetzt wirklich einfach eine geile Zeit im Hier und Jetzt. Und freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören. Rock on und Namaste, deine Laura.